Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. In erneuerbare Energien zu investieren, das ist ein No-Brainer. Nur aktuell erleben Kohle und Atomkraft eine unrühmliche Renaissance. Währenddessen versuchen aber immerhin Unternehmen wie etwa Enery aus Österreich massiv in Wind, Solar und Wasser zu investieren. Wie läuft dieses Geschäft und wie schaut eigentlich das Marktumfeld derzeit aus? Darüber spreche ich heute mit den beiden Gründern von Enery, Lukas Nemetz und Richard König. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Ja, freut mich, dass ihr beide Zeit habt, im Podcast mit dabei zu sein. In letzter Zeit lese ich nämlich dauernd von Enery. Es gibt da Aussendungen am laufenden Band. Ihr stemmt permanent neue große Solar-, Wind-, Wasserkraftprojekte in Österreich im CEI-Raum. Jetzt müsst ihr mal generell erzählen, Enery, was macht ihr genau? Wo kommt ihr so plötzlich her?
Ja, wir sind ein junges österreichisches Unternehmen. Wir sind vor ziemlich genau 3 Jahren gegründet. Das heißt, wir feiern unseren 3. Geburtstag, glaube ich, Ende September. Wir haben früher für einen amerikanischen Energiekonzern gearbeitet und uns dann entschlossen, uns selbstständig zu machen und eben auf förderunabhängigen Solar- und Windstrom zu setzen. Und sind einfach, glaube ich, durch harte Arbeit, gute Partner und natürlich auch ein interessantes Marktumfeld ein bisschen rascher gewachsen, als wir das auch geglaubt haben vor 3 Jahren. Ne?
Okay, also großer US-Energiekonzern, darf man den nennen?
Ja, wir waren bei Contour Global, hieß der Konzern, und haben uns danach vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Ne?
Okay, was hat euch dazu verleitet, dazu gebracht, in den Bereich der erneuerbaren Energien zu gehen? Also es ist ja irgendwie naheliegend, dass das die Zukunft ist, aber was war für euch der Kickoff?
Ich würde sagen, auf meiner Seite war es wirklich purpose-driven und ich wollte immer Unternehmer werden, aber wir sind davon überzeugt, dass 100% erneuerbarer Strom förderunabhängig möglich ist, und wir sahen da, dass das vielleicht nicht alle so sahen noch vor 3 Jahren und dass es hier einfach eine gute Chance gibt, für uns unternehmerisch tätig zu werden.
Nur um zu ergänzen, vor allem geografisch sahen wir da eben vor 3 Jahren als Newcomer eine gute Möglichkeit, eben in Österreich und Osteuropa, wo man zwar früher, das heißt vor 10 Jahren, schon sicher einiges an geförderten Erneuerbaren installiert hat, aber in den letzten 10 Jahren relativ wenig passiert ist. Deswegen haben wir auch als sozusagen Newcomer die Möglichkeit gesehen, hier in den Markt einzusteigen, in den erneuerbaren Markt.
Mhm. Und ihr habt es jetzt mehrmals betont, förderunabhängig. Das heißt, ihr setzt rein auf Kapital von privaten Finanzinvestoren. Verstehe ich das richtig?
Förderunabhängig bezieht sich darauf, dass wir bei den neuen Projekten, die wir entwickeln, also Solarparks und Windparks, jetzt nicht mehr auf staatliche Einspeisetarife angewiesen sind, sondern dass wir den Strom am Markt beziehungsweise wie zum Beispiel wir heute in Anstern mit Lenzing mit langfristigen Stromlieferverträgen unterschreiben. Nicht? Also wir brauchen keine staatlichen Hilfen für die neuen Parks, die wir entwickeln.
Und da gilt es, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, wenn ich ergänzen darf, dass das nicht nur in dem aktuellen Marktumfeld möglich ist, wo wir natürlich wissen, dass aufgrund der Gaspreise zu Strompreisverwerfungen kommt, sondern eigentlich seit 2 Jahren der Fall ist, dass man wirklich förderunabhängig PV und auch Wind bauen und betreiben kann.
Okay, hat das auch damit zu tun? Ich glaube, vor 2, 3 Jahren war dann die Meldung da, dass Solar die günstigste Energiequelle aller Zeiten geworden ist. War das eigentlich so der Knackpunkt?
Ja, du hast sicher in einigen besonders sonnenreichen seit 3 oder 4 Jahren schon die Möglichkeit, dass du aufgrund der günstigen Paneelepreise einfach es deutlich günstiger geworden ist als thermische Erzeugung. Und seitdem ist es eigentlich ein, würde ich mal sagen, unstoppbarer Trend, dass Erneuerbare deutlich günstiger sind als thermische Kraftwerke.
Alles klar. Jetzt gibt es das neueste Projekt, ich habe das ganz kurz angesprochen, mit der Lenzing AG. Da habt ihr einen riesigen Stromabnehmer gefunden. Erzählt einmal, wie funktioniert so eine Zusammenarbeit? Was macht ihr? Was will Lenzing von euch? Wie läuft das?
Ich glaube, Lenzing will 2 Dinge. Die wollen grünen Strom haben und sie wollen günstigen Strom haben und sich langfristig für Preisrisiken absichern. Wir wollen den Strom langfristig zum Fixpreis verkaufen, weil wir jetzt nicht täglich an der Börse spekulieren wollen und ein langfristiger Investor ist, der sich absichern will. Und so ein langfristiger Stromabnahmevertrag hilft auch der Finanzierung. Ja. Erneuerbare Energieprojekte sind so ähnlich wie Immobilien mit Fremdkapital und Eigenkapital finanziert. Und die Fremdkapitalfinanzierung ist auf Basis einer Projektfinanzierung. Das heißt, dass eine Finanzierung wirklich auf der Gesellschaft, wo der Solarpark ist, und damit ist für die Banken, die natürlich auch risikoavers sind, es wichtig, wie wird dieser Strom verkauft. Und Banken wollen, so wie wir, nicht jetzt eine tägliche Kursschwankung in dieser Strompreise nehmen, sondern die präferieren auch, wenn man den Strom langfristig an einen guten Abnehmer verkauft.
Okay. Jetzt weiß man ja, dass bei gerade Solarpanelen gibt es ja Lieferengpässe, die sind ja gefragt wie nie. Wie schafft ihr es in so einem Marktumfeld dann doch relativ schnell Solarparks hinzubauen? Habt ihr besondere Connections irgendwo hin oder wie stellt ihr das an?
Connection, ich glaube, das ist einfach wie bei allem in der Projektentwicklung, auch im Real Estate, lange vorausplanen. Also wir haben wie viele andere einfach schon früh angefangen, hier vorauszuplanen, früh auch proaktiv die richtigen Leute angestellt, obwohl wir noch klein waren, und sind deswegen einfach mit einem relevanten Team, das sich eigentlich nur um den Einkauf und um den Bau von Kraftwerken kümmert, relativ gut aufgestellt und haben deswegen, glaube ich, einfach relativ früh schon identifiziert, wo die Lieferengpässe sein werden, und haben deswegen eigentlich schon relativ früh die kritischen Materialien geordert. So, das wäre eigentlich überall die Verpflichtungen, wann wir ins Netz gehen müssen, nicht nur gegenüber dem Stromabnehmer, aber auch dem Netzbetreiber, mit genügend Puffer auch erreichen können. Also ich glaube, wie immer, Planung und Proaktivität hilft hier. Aber gegen alle Dinge können wir uns auch nicht versichern.
Das heißt, ihr habt eine gut gefüllte Pipeline wahrscheinlich, oder?
Davon kann man ausgehen, ja.
Alles klar. Jetzt habt ihr Photovoltaikprojekte, aber auch Windkraftprojekte. Für mich als Laien, unterscheidet sich das eigentlich wesentlich, oder ist es am Ende, man braucht ein Grundstück, man baut das Tech hin und dann schließt man das Stromnetz an? Oder gibt es da dramatische Unterschiede?
Ich glaube, vielleicht drei wichtige Punkte. A, die Entwicklung und die Komplexität von Windprojekten ist deutlich höher. Das heißt, ein typischer Windpark in Österreich zu entwickeln dauert zwischen 8 und 10 Jahren, leider, muss man sagen. Wenn man das mit Solar vergleicht, das Projekt Kleins, das wir jetzt abgeschlossen haben, hat 3 Jahre gedauert zu entwickeln. Das ist noch immer lang. Ja. In Estland schaffen wir es in einem Jahr, weil dort die Behörden digitalisiert sind und die Entscheidungswege kurz und man Netzanschlüsse online buchen kann. Aber das ist der wesentliche Unterschied, und das ist auch vom Genehmigungsverfahren bei Wind ein bisschen komplexer, weil hier muss man viel mehr naturrechtlich und was die Umweltverträglichkeitsprüfung betrifft berücksichtigen als beim Solarpark. Der zweite wesentliche Unterschied in den meisten Standorten, wenn man jetzt von Offshore-Wind, also Wind auf hoher See absieht, ist die Produktion aus Windkraft deutlich schwankender. Ja, also bei Photovoltaik gibt es eine Standardabweichung jährlich von 2%. Das ist sehr gut planbar, was man eigentlich produziert. Ja, es gibt ein bisschen diesen Global Warming Effekt, wo man auch noch insgesamt vielleicht ein bisschen mehr produziert, obwohl, wenn es zu heiß ist, dann ist die Produktion auch ein bisschen geringer, weil die Module ineffizient werden. Aber die Schwankung insgesamt der Windproduktion ist viel höher. Das heißt, da ist die Planbarkeit ein bisschen schwieriger. Und der dritte Punkt ist sozusagen der Bau selbst ist natürlich komplexer und herausfordernder, was Windenergieanlagen betrifft. Das heißt, technisch ist das anspruchsvoll, die Höhe, wo das installiert wird, der ganze Transport einer Windturbine auf ein alpines Gelände, da muss man Straßen neu bauen. Das ist bei Photovoltaik meistens deutlich einfacher und damit auch ein bisschen weniger risikoreich der Bau.
Warum macht man Wind dann trotzdem einfach aus geografischen, klimatischen Bedingungen wahrscheinlich, oder?
Also die geografischen und klimatischen Bedingungen A, B ist es in gewissen Situationen, natürlich vor allem offshore auch, an windreichen Standorten ist es auch günstiger als Solarstrom. Also in den meisten Standorten global kann man Solar günstiger produzieren, aber in einigen ist Wind günstiger. Und dann ist es sehr gut, weil es in den Jahreszeiten sehr komplementär zu Solar ist. Ja, wenn man jetzt Österreich nimmt, die Windproduktion ist hauptsächlich zwischen November und Februar, und die Solarproduktion ist natürlich sehr stark zwischen April und Oktober. Und wenn man das noch mit Wasserkraft ergänzt und in Pumpspeicherkraftwerken speichert, schafft man es relativ gut, als ein Land wie Österreich eben Richtung 100% erneuerbare Energiekapazität zu kommen.
Okay, das heißt, Wasserkraft macht ihr auch offenbar?
Ja, wir haben jetzt 2 Wasserkraftwerke in Rumänien gekauft. Wir sind auch sehr interessiert, vor allem an Speicherlösungen. Man muss dazu sagen, es ist nicht einfach, Wasserkraftprojekte zu entwickeln und zu bauen. Und sozusagen, das ist wirklich ein Generationenprojekt, wenn man ein neues großes Wasserkraftwerk plant. Aber wir finden es auch als nachhaltig, wenn man es nachhaltig baut und sind auch interessiert, einen gewissen Teil unseres Portfolios in Wasserkraft aufzubauen.
Wie groß ist euer Portfolio mittlerweile? Also wie viele Windkraftanlagen stehen bereits? Wie viel Strom produziert ihr mittlerweile?
Also aktuell, und das bezieht sich jetzt natürlich aufs Vorjahr 2021, haben wir 45 Photovoltaikanlagen in Betrieb. Das entspricht in etwa 175 Gigawattstunden, um das ein bisschen zu konvertieren. Das sind ca. 50.000 Haushalte, die wir mit grünem Strom versorgen können. Und das sind in etwa 156 Megawatt. Nach der rumänischen Akquisition, die wir auch vergangene Woche bekannt gegeben haben, wird das Ganze eben um zwei Windparks erweitert. Also das sind dann unsere ersten beiden operativen Windanlagen, um zwei Wasserkraftwerke und auch um weitere Photovoltaikanlagen. Das heißt, durch diese Akquisition werden wir dann deutlich über 200 Megawatt haben und werden auch unsere Produktion nahe an die 400 Gigawattstunden bringen. Also werden mehr als verdoppeln unsere Erzeugung und dementsprechend natürlich auch fast 100 oder ein bisschen mehr als 100.000 äquivalente Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen können.
Okay. Um den Zuhörern da irgendwie so eine Einordnung geben zu können, jetzt seid ihr natürlich nicht so groß wie der Verbund oder so, aber wo reiht ihr euch ein unter den Playern? Seid ihr wie ein kleiner regionaler Stromanbieter mittlerweile? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, wir sind ein sehr kleiner Grünstromerzeuger mit ambitionierten Wachstumsambitionen. Die Projekte, die wir entwickeln, sollten uns in den nächsten 5 Jahren irgendwie zwischen Faktor 5 und 10 vergrößern. Aber im Vergleich zu Verbund oder großen Energiekonzernen sind wir ein sehr kleiner, spezialisierter Nischenplayer, aber sehr nachhaltig, sehr grün und in unserem neuen Modell komplett förderunabhängig.
Aber ist das so die Vision, auch mal so ein Riese zu werden, so wie der Verbund und vor allem als privates Unternehmen und nicht teilstaatlich?
Ich glaube, es ist eine gute Kombination zwischen staatlichen Energieversorgern und privaten Energieversorgung sinnvoll für den Markt. Natürlich glauben wir, dass private Spieler schneller sind, effizienter sind und deswegen auch einen guten Marktanteil haben werden in der Zukunft. Das liegt auch daran, dass Wind- und Photovoltaikprojekte einfacher umzusetzen sind als große Atomkraftwerke, sozusagen man hier auch als kleineres Unternehmen realisieren kann. Aber wie Lukas und ich, glaube ich, und Lukas kann es vielleicht im Detail erzählen, vor 3 Jahren besprochen haben, bevor wir Enery gestartet haben, unsere Unternehmenskultur und was wir erreichen wollen und was die Mitarbeiter denken und wie die motiviert sind, wichtiger als jetzt irgendein Größenziel zu haben. Ja, ich glaube, wir haben den Anspruch, die nachhaltigsten Projekte umzusetzen. Man kann einen Photovoltaikpark so hinbauen oder man kann einen Photovoltaikpark mit biodiversen Ausgleichsflächen, mit Insektenhecken, mit Totholz, mit Eingliederung in die Landschaft und mit Verkauf an einen österreichischen Industriekonzern machen. Und ich glaube, das ist wirklich unser Anspruch. Wir wollen einfach gute Projekte realisieren und dann fühlen wir uns gut, unsere Mitarbeiter fühlen sich gut und die Gemeinden, in denen wir Projekte umsetzen, sind auch froh. Das ist jetzt wichtiger als 3 oder 5 Gigawatt zu erreichen.
Also grüner als die Grünen werden, wenn man so will.
Genau, genau.
Und wenn Sie ganze Wasserkraftwerke zukauft, so große Windparks aufbaut, das klingt für mich als Laien nach Millionen Projekten im zweistelligen, vielleicht sogar dreistelligen Bereich. Das heißt, ihr müsst ja sehr finanzstark in diesen Markt gehen. Wie wird das alles finanziert?
Also wir haben ja anfänglich gemeinsam mit einem privaten österreichischen Unternehmen auch gegründet. Das ist RP Global, die uns sozusagen die erste Finanzierung gegeben haben, um die ersten Parks zu entwickeln und auch zu kaufen. Und haben aber auch dann letzten Sommer, wie er nochmal zu lesen war, unlängst am Podcasten, die 3-Meeres-Initiative als Investor gewonnen. Und mit deren Investment können wir in etwa, wenn man jetzt auch Fremdkapital hinzuzieht, etwas über 1 Milliarde in erneuerbare Kraftwerke investieren. Also mit dieser Finanzierung plus halt dem Aufstellen von Fremdfinanzierungen, wie es üblich ist, wie der Richard gemeint hat, genauso wie im Real Estate-Bereich, können wir eben dann doch schon ein ordentliches Projektvolumen umsetzen.
Also 1 Milliarde an Firepower offenbar.
Ja. Genau, ich meine, es ist ein sehr kapitalintensiver Sektor. Ja, also man investiert am Anfang große Beträge in den Bau dieser Kraftwerke und verdient das dann über 15, 20 oder 30 Jahre zurück. Das heißt, es funktioniert einfach sehr ähnlich wie ein Immobilienprojekt mit langfristigen Mietverträgen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und wir gehen am Anfang natürlich sehr viel ins Risiko und verdienen dann über die Zeit, aber wir sichern uns eben teilweise die Finanzierung auch über Fremdfinanzierung, damit wir halt ein größeres Volumen stemmen können.
Okay, spannende Sache. Kommen wir mal vielleicht zur Großwetterlage. Die Lage an den Energiemärkten, Strommärkten, die ist höchst turbulent. Man kann, glaube ich, gerne mal übertreiben, um das zu beschreiben. Wie stellt sich das aus eurer Sicht dar? Wie schaut für euch der Strommarkt aus? Das muss ja derzeit sehr dankbar sein, weil man ja natürlich auch gut Geld verdienen kann mit Strom, oder?
Ich glaube, das ist das Gefährliche, nicht? Also es gibt natürlich einige Krisengewinner hier, aber die Situation ist nicht nachhaltig. Die Strompreise sind viel, viel zu hoch, ja. Ich glaube, wir würden uns freuen über Strompreise von 150 Euro, aber 500 Euro ist nicht nachhaltig. Da leidet die Industrie. Es wird zu riesigen Stillständen kommen in der Produktion, Arbeitsplatzprobleme und viele andere Themen. Ja, das heißt, wir sind sehr besorgt. Ich glaube, unser Modell ist langfristig Strom zu verkaufen. Das heißt, uns sind die Börsenpreise aktuell egal, aber es kann einfach wie man bei verschiedenen europäischen Stromversorgern der Wien Energie gesehen hat, durch diese hohen Sicherstellungserfordernisse zu unglaublichen Problemen von großen Energieversorgern kommen und die werden sich einfach nachhaltig auf den ganzen Sektor auswirken. Das Problem, das jetzt kommt, ist natürlich, dass es eine politische Intervention braucht, dass die aber wie eine Operation an einem offenen Herzen ist. Das ist nicht so einfach, einen Deckel einzuziehen beim Gaspreis und beim Strompreis, weil Millionen von Verträgen, Terminkontrakten affektiert sind und viele Player dadurch entweder insolvenz gehen oder massiven Schaden nehmen. Und ich glaube, hier muss man behutsam vorgehen. Man sollte auch nicht Energiekonzerne wie die Wien Energie mit Spekulationsvorwürfen, die höchstwahrscheinlich nicht stimmen, hier belangen und irgendwie das populistisch ausschlachten. Das ist einfach eine Extremsituation, die noch nie da war, die wirklich zu einem Black Swan Event führen kann. Ja, und ich glaube, hier muss man solidarisch zusammenstehen und auch zwischen den Spielern am Energiemarkt und dem Staat Lösungen suchen, weil keiner hat sich jemals vorstellen können, vor 3 Jahren, wo der Strompreis bei 30 Euro pro Megawattstunde ist, dass wir Tage haben werden, wo er bei 1000 ist. Und das ist ein Problem für alle und nicht nachhaltig.
Okay. Und jetzt gibt es ja aber auch Vorschläge in Deutschland, auch auf EU-Ebene. Diese Übergewinne werden auch Zufallsgewinne genannt, gerade von den Erzeugern von erneuerbaren Energien irgendwie angreifen zu wollen, ob es jetzt eine Steuer wird oder eine Abgabe oder ein Solidaritätsbeitrag, was auch immer. Aber es klingt jetzt von eurer Seite so, als wenn das eigentlich gerechtfertigt wäre, oder? Oder ist es ungerechtfertigt, dass gerade die Erzeuger von Solarstrom zum Beispiel zur Kasse gebeten werden?
Ich meine, ich bin zwar kein Techniker, eine Technikerantwort, es kommt schon drauf an, muss man sagen. Also da jetzt eine Überschrift zuzustimmen, ist sicher nicht einfach. Aber im Großen und Ganzen geben wir sicher recht, dass etwas geschehen muss, dass hier jetzt gewisse durchdachte Eingriffe, die aber hoffentlich auf EU-weiter Ebene geschehen, sinnvoll sind. Was wir halt als nicht sinnvoll sehen, und das scheint auch zum Glück vom Tisch zu sein, ist jetzt der sogenannte Merit Order anzugreifen, weil das ist einfach in den meisten Märkten, fast jedem Rohstoffmarkt, der effizienteste Weg, eine Preisfindung zu haben. Dass gewisse Besteuerungen geben wird, glaube ich, darauf müssen und haben wir uns eingestellt. Aber man muss einfach, und jetzt will ich mich nicht im Detail verlieren, immer wieder Richard gesagt hat, bedenken, was man besteuert, weil viele und wie die Wien Energie haben eben langfristige Verträge abgeschlossen und haben den Strom ja eigentlich schon verkauft zu deutlich niedrigeren Preisen. Wenn man für die jetzt annimmt, dass sie jetzt täglich um 1000 Euro die Megawattstunde Strom verkaufen können, wenn sie in Realität aber um, sage ich jetzt mal, 80 Euro verkaufen und die dann aber besteuert, als würden sie um 1000 verkaufen, dann würde es einfach zu Insolvenzen führen, die einfach nicht richtig sind, unserer Meinung nach. Also man muss schon wirklich bedenken und auch wir als Spieler wie der gesagt hat, sind keine, spekulieren nicht täglich an der Börse, sondern haben langfristige Abnahmeverträge. Das heißt, wir verdienen nicht diese Preise, die jetzt da teilweise in den Medien aufgerufen werden. Also ich glaube, da ist es wie immer sehr wichtig, dass man schon sehr ins Detail eingeht und wie wir wissen, wird dieses Detail nicht wirklich immer aufgenommen von Medienkonsumenten, aber auch von Politikern oft. Also es ist schon wichtig, dass man da jetzt nicht zu, dass man versteht, dass das eigentlich eine politische Krise ist, in der wir sind und dass wir hier eigentlich die Gasmarktverwerfungen jetzt nicht unbedingt ein Marktfehler sind per se, sondern einfach ein Lieferengpass, der aufgrund eines Konflikts mit Russland hervorgerufen wurde. Also Solidarität ist wichtig und zu der Solidarität stimmen wir auf jeden Fall zu, aber es darf nicht etwas besteuert werden, was jemand gar nicht verdient. Das, glaube ich, ist wichtig.
Ja, ja, klar. Na, was ich und sicher viele andere in den letzten Wochen, Tagen gemerkt habe, ist, dass irgendwie so Strom und Energie, das war irgendwie immer da wie Wasser und Luft. Das hat eh keiner eine Idee davon, wie das gehandelt wird, wie das entsteht und so. Und plötzlich kommt das dann von heute auf morgen in die Schlagzeilen und wird dann wild diskutiert. Wir haben da auch eigene Inhalte dazu gemacht und mal aufzuzeigen, wie komplex das eigentlich ist. Und der Fall Wien Energie hat sich ja dann zugespitzt. Also was da rein interpretiert wurde, ist ja ein Wahnsinn. Ne?
Ja, ich glaube, ein deutscher Kommentator hat gesagt, es gab immer 80 Millionen Fußball-Teamchefs, dann gab es 80 Millionen Virologen und jetzt gibt es 80 Millionen Merit-Order-Experten. Und so ähnlich ist unsere Wahrnehmung auch, ja.
Und 2008 gab es 80 Millionen Experten über den amerikanischen Immobilienmarkt. Also.
Genau, und 2020 viele, viele Gesundheitsexperten. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Aber noch ganz kurz zum Merit Order. Da sagt sie, das darf man nicht abschaffen, weil der Merit Order-Prinzip, dem wird irgendwie so die Schuld gegeben, dass die Strompreise so in die Höhe geschnellt sind. Und wenn man das abschaffen würde, sagen viele, dann könnte man den Strompreis wieder senken, aber das stimmt so nicht, meinen Sie?
Nein, ich glaube, die Merit Order gibt es ja nicht nur im Strommarkt, sondern in vielen anderen Märkten, vom Kupfermarkt über andere Commodity-Märkte, und das macht natürlich sehr viel Sinn und ist die Basis aller dieser Verträge. Ja? Das Problem ist einfach, dass durch den hohen Gaspreis und die europäische Realität, dass noch in vielen Märkten Gas das Grenzkraftwerk ist, das dann in dieser Merit Order den Preis bestimmt, einfach die Preise künstlich hoch sind. Ja? Hier ist es wahrscheinlich sinnvoller, so wie Spanien, dann am Gasmarkt selbst anzusetzen und einen Gaspreisdeckel einzuführen. Das ist auch relativ komplex, weil viele Verträge dann auf der Gasseite, Terminverträge, langfristige Verträge beeinflusst werden, und das muss ich gut durchdenken. Aber Spanien war da relativ erfolgreich damit, und wenn das auf europäischem Level passiert, dann ist das noch sinnvoller. Also unser Ansatz ist eher, hier in den Gaspreismarkt einzugreifen und nicht in die Merit Order des Strommarkts.
Okay, verstehe. Und jetzt hat man ja dann auch gesehen, dass es so ein, wie schon anfangs gesagt, so ein unrühmliches Revival von Kohle und Atomkraft gibt. Gezwungenermaßen, muss man dazu sagen, aber wie seht ihr das? Muss er irgendwie auch bitter aufstoßen, dass jetzt gerade diese Energiequellen dann wieder hochgefahren werden müssen, oder?
Ich meine, man muss, glaube ich, schon zwischen den beiden auch differenzieren. Also egal, was man jetzt über Atomkraft denkt oder nicht, aber aktuell haben wir Atomkraft und Deutschland hat Atomkraft bestehend. Da geht es ja jetzt nicht um neue zu bauen, sondern eigentlich nur um die es gibt, weiter zu betreiben, weil die sind da und die Endlagerung will ich jetzt nicht sprechen, aber die emittieren jetzt keine CO2-Emissionen, wenn sie eine Megawattstunde produzieren. Da ist man bei der Kohle natürlich am anderen Extrem des Spektrums. Man muss aber gerade in der Region, in der wir sind, zugeben, und das war ja auch ursprünglich die Möglichkeit, dort mehr Erneuerbare auszubauen, dass es halt noch viele Braunkohlekraftwerke gibt. Und die sind halt jetzt hier, um Strom zu produzieren, weil Gas ausbleibt. Also das ist jetzt ein natürlicher Effekt dessen, weil natürlich ist es primär jetzt zu balancieren, dass man überhaupt Strom hat, und da ist es leider so, dass da jetzt viel aus Braunkohle kommt. Ich glaube aber, oder wir glauben aber nicht, dass das jetzt zu einer langfristigen Trendverschiebung führen wird. Das ist jetzt, wie gesagt, ein kurzes Black Swan Event, wo es zu Verwerfungen kommt, das aufgrund einer politischen Krise ist, aber langfristig wird es trotzdem dazu kommen, dass auch diese Länder die Erneuerbaren ausbauen. Also wenn man das Beispiel von Polen nimmt, wo nun mal viel Braunkohle da ist, da werden trotzdem, wenn man sich die Medienlandschaft durchliest, jeden Tag neue Kraftwerke, neue erneuerbare Kraftwerke announced, neue Kraftwerke gebaut, und das Netz erweitert, um eben immer mehr auch Offshore-Wind jetzt Kapazitäten einzuspeisen. Also ich glaube, wenn man jetzt hier vielleicht einen kurzen Peak sehen wird in CO2-Emissionen, ist trotzdem der langfristige Trend nicht gebrochen, dass es hier in allen diesen Märkten einen Umschwung komplett zu Erneuerbaren geben wird. Und zurzeit muss man das sicher nicht ganz glücklich einfach hinnehmen, dass der Fall ist, aber da kann man nicht den einzelnen Ländern die Schuld geben, weil die nutzen halt jetzt die Kraftwerke, die sie haben. Und die Deutschen haben announced, dass jetzt zwei oder drei Kraftwerke auch länger noch zumindest in Reserve halten, weil es geht jetzt hier mal um Versorgungssicherheit. Und am Ende des Tages wissen wir alle, ist Versorgungssicherheit gegeben, ist für Versorgungssicherheit zu sorgen.
Okay, also eine Phase der Geschichte, sie wird vorübergehen aus eurer Sicht und dann wird euer Geschäft noch mehr boomen als ohnehin schon, oder?
Ich glaube schon, weil natürlich die hohen Strompreise Anreize setzen, wie das im Markt sein soll, noch mehr zu investieren. Und ich glaube, es gibt genug willige Investoren. Ich glaube, das Hauptproblem ist der mangelnde Netzkapazität und die Dauer der Genehmigungsverfahren. Hier, glaube ich, ist die europäische Politik mittlerweile auf einem guten Weg und der sollte sich vielleicht noch beschleunigen. Es ist wichtig, die Netze rasch auszubauen und die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, um eben noch mehr Erneuerbare auszubauen und auch stärker energieunabhängig damit zu werden.
Alles klar, okay, also komplexes Thema, aber jedenfalls vielen, vielen Dank für die Einblicke von eurer Seite. Richard, Lukas, vielen Dank fürs Interview.
Danke.
Danke, Jakob, und alles Gute.